Oh, hallo. Ja, das hier ist Zart wie Kruppstahl. Wie du wahrscheinlich auch, sitzen unsere Freunde Mike und Alex nur über die ostdeutsche Holzleitung spärlich miteinander verbunden, jeweils bei sich zu Hause und sprechen heute über Basecap Arschlöcher und Xavier Naidoo, über den wir erfahren werden, ob er ebenfalls dazugehört. Los geht's! Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 4.
Ach ja, herrlich. Eine weitere Woche in Quarantäne. Wunderschön, dass du ein bisschen Zeit für mich gefunden hast, Mike. Ich sitze hier, ich warte gerade notgedrungenermaßen auf den Download von Mount & Blade Warband. Kennst du das?
Nee. Also jetzt in letzter Zeit war Doom Eternal das Ding, wo ich am meisten drüber gehört habe irgendwie. Und was mir auch noch was sagte, ich habe 2 Doom-Shots, aber habe das Spiel noch nie gespielt. Ich bin ja so die Popkultur. Aber nee, sagt mir nichts. Worum geht es da?
Das ist sozusagen ein Mittelalter-Fantasy-Rollenstrategie-Handelssimulator-Spiel.
Wer hat da einen Soundtrack gemacht? Schandmaul oder was?
Nee. Wo wir schon hier über und mit Nummer 1 Chartplatzierten sprechen, meinst du?
Ja. Übrigens, ey, Alter. Wenn ich dein Hemd sehe, habe ich echt Angst, dass ich hier mit einem Lebensversicherungsvertrag dastehe nach unserem Chat. Bügelst du deine Hemden in der Quarantäne oder was?
Nee, die erste Frage wäre jetzt, hast du jetzt so viel Angst vor Pietro Lombardi, dass du eine Lebensversicherung abschließen willst?
Ich habe schon genug, das haben meine Eltern für mich schon gemacht.
Okay, ja. Nee, dann ist ja alles gut. Nee, tatsächlich, weißt du, wenn man hier irgendwie im Chaos und in der Verwahrlosung versumpft, dann muss man sich zumindest irgendwie auf eine gewisse Art und Weise am eigenen Schopf aus diesem Sumpf rausziehen können. Und meine Möglichkeit ist halt da Hemden anziehen. Genau, das suggeriert mir persönlich dann einfach so den Eindruck, dass ich mein Leben im Griff habe.
Alles klar, ja gut, und wenn das italienische Restaurant nebenan wieder aufmacht, kannst du sofort als Kellner da anfangen, ist okay. nee, aber dieses Spiel, kann man da auch Leute umbringen irgendwie oder ist das nur so Strategiegedöns irgendwie, dass du irgendwie immer alles das Gleiche?
Nee, das Geile daran ist tatsächlich, dass du auf der einen Seite hier so die normale Map hast, wo du quasi so strategisch da diese Städte und die ganze Landschaft und so siehst und auf der anderen Seite kannst du halt direkt die Schlachten selber schlagen. Das heißt, so in der Ego-Perspektive reitest du durch die Gegend und hackst Leuten den Kopf ab.
Okay.
Also du kannst dir nicht den Kopf abhacken, leider. Es ist tatsächlich nicht so splattermäßig, außer du lädst dir dann irgendwelche DLCs runter oder irgendwelche Mods. Aber prinzipiell ist das schon recht aggressionslastig, ja. Also es wäre auch für Doom Eternal-Spieler...
Ja, also wenn bei mir Mittelalter, dann muss es so Ballthrower-Style sein, ne? Eine riesengroße Axt, die ich eigentlich nie tragen könnte und damit muss ich die Leute zerhacken können, sonst fetzt das nicht.
Also wie gesagt, direkt so splattermäßig ist es jetzt nicht. Aber es ist schon recht gewaltbasiert. Mhm. Es ist schon gut. Also ich muss so sagen, ich habe jetzt irgendwie noch nie auf ein Spiel tatsächlich 8 Jahre gewartet, dass ich zum Zeitpunkt des Releases in die Early Access Version innerhalb der ersten Stunde versuche reinzukommen und mir das downloade und kaufe und so weiter und so fort. Also ich bin schon ein bisschen gehypt drauf gewesen und die Steam-Server sind da jetzt gerade irgendwie so ein bisschen überlastet gewesen.
Ja komm, ey, scheiß drauf, sonst denken die noch irgendwie die Leute hier, da hast du Kohle dafür gekriegt. Wie kommst du eigentlich auf Pietro Lombardi?
Na, ich weiß nicht, da war doch mal irgendwie was. Letzte Woche habe ich so nebenbei vernommen. Ja, herzlichen Glückwunsch zu Platz Nummer Uno.
Ja, vielen Dank. Also die Woche hat echt geschlaucht. Also ich habe ganz ehrlich nicht dran geglaubt, weil irgendwie hat man ja so als Metaller das Bild oder das Feindbild, ne, wenn Dieter Bohlen eine 1 will, kriegt er auch seine 1 irgendwie, ne? Also und auf einmal standen doch wir dann da oben. Also da habe ich mich in der großen Musikindustrie scheinbar doch irgendwie getäuscht. Und was das in...
Du hast dich ja auch mit einem starken verbündeten YouTuber zusammengetan. Ne? Was erwartest du da?
Mega.
Das kann ja nur erfolgsversprechend sein.
Mega. Ja, also ich sag mal, das war schön, dass wir durch dich auch noch die Leute am populistischen Ende der Skala abholen konnten. Aber nee, ganz im Ernst, die Woche war wirklich voller Erkenntnisse. Der Lombardi ist ein geiler Typ, ohne Scheiß. Also ich habe wirklich gedacht, das ist eine totale Hohlbirne. Aber der hat cool reagiert, hat sich gemeldet, gratuliert, alles, auch vorher schon. Hat wirklich Eindruck hinterlassen, hat mich sehr an dem getäuscht, muss ich wirklich sagen. Geiler Typ, also ganz ehrlich. Ich nehme hiermit das Prekariats-Celentano, wie ich ihn genannt habe, zurück und entschuldige mich dafür.
Naja, gut, ich meine, wenn man auf Platz 1 der Charts ist und dementsprechend jetzt so Mainstream wie ihr, dann muss man dann natürlich auch versöhnliche Töne anstimmen.
Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, ein fairer Gewinner zu sein, als ein fairer Verlierer.
Das glaube ich dir.
Das ist ein Stück Lebenserfahrung. Ja, aber natürlich, ne, kannst du dir nichts für kaufen. Ist aber super cool und ich fand es, diese Welle, die da rumging, also da hat ja wirklich jeder alles geteilt, ne, vom Summer Breeze über die apokalyptischen Reiter bis sonst wen, jeder, der uns irgendwie kennt, der mit uns zu tun hat, Full Force Festival und hast du nicht gesehen, hat uns da irgendwie wie unterstützt und da noch ein paar Streams und Downloads rangeholt, weil es war ja auch die total absurde Situation, dass die Leute unsere Platte kaufen wollten, aber es die nicht mehr gab, weil in Frankreich die Lagerhäuser von Sony geschlossen sind wegen Corona-Fällen.
Ach,
in der Belegschaft.
Scheiße. Also die CDs existieren sozusagen physisch tatsächlich noch, aber konnten nicht verkauft werden, weil keine...
Es wurde schon ausgeliefert, natürlich, aber was weiß ich, ne? EMP, Amazon, Impericon und wie sie alle heißen, konnten nicht nachbestellen, ne? Und das war, na gut, das gleiche Problem hat natürlich Lombardi auch gehabt, deshalb hat sich dann alles so auf Downloads fokussiert. Also war eine krasse Schlacht und es hat sich wieder mal gezeigt, ich als alter DDR-Bürger, Beziehung musste haben,
naja,
dann läuft
naja.
Der Laden.
Herzlichen Glückwunsch halt nochmal an dieser Stelle. Und dass ihr jetzt aber auch wirklich komplett im Mainstream angekommen seid, müsst ihr euch damit jetzt auch gefallen lassen. Ne? Also wenn ihr gegen Pietro Lombardi eine Verkaufsschlacht gewinnen könnt, dann ist es aber sowas von Mainstream.
Ne? Ja, also das ist ja, ich denke eher, der Mainstream ist bei uns angekommen.
Ach so, na gut, okay, das klingt natürlich viel besser. Aber ich muss sagen, eine positive Sache hat es mit sich gebracht. Durch diese ganze Thematik bin ich auch nochmal über die Frage gestolpert, wie ich persönlich vielleicht auch irgendwas in dieser Corona-Krise tun kann, weil das war ja das, was ich ihm so vorgeworfen habe oder was wir ihm vorgeworfen haben, schließlich. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, mit von Thieling einfach so eine Charity-Aktion zu starten, wo wir unter dem Hashtag Don't Let Music Die so Merchandise-Produkte verkaufen, wo 100% der Gewinne an die unterschiedlichsten Organisationen und Aktionen gehen, die quasi Musikern unter die Arme greifen, die jetzt existenziell bedroht sind. Ich kenne das ja so ein bisschen jetzt, weil ich da intern ja jetzt zu tun habe aus dem Mittelalter- und Folk-Bereich, die halt so dieser Marktsaison abhängig sind und quasi von Marktsaison zu Marktsaison existieren. Und jetzt kurz bevor das losgeht, sozusagen alle ihre Ersparnisse verbraucht hatten und jetzt nicht in der Lage sind, teilweise ihre Mieten und so zu bezahlen und jetzt dementsprechend schauen müssen, wo sie bleiben. Und da ist mir dann erstmal aufgefallen, wie wirklich existenziell bedrohend das für Menschen ist, die von dieser Musik- oder Eventindustrie abhängig sind, ist. Ne? Und das ist so unser Ansatz. Wir haben jetzt, glaube ich, auch um die 200 Artikel schon verkauft. Also das bringt es auch. Das wird sicherlich auch ein bisschen was sammeln.
Nö, das finde ich ja cool. Vielleicht sollte ich auch irgendwie eine Aktion machen. Don't let Death Metal die oder so.
Du könntest auch einfach meine Aktion teilen.
Klar, können wir gerne machen. Also wie gesagt, ich find das auch wichtig, die Leute, die Protagonisten da der gesamten Musikszene, dass die sich gegenseitig unterstützen, da wo noch ein bisschen was geht. Ist klar, man will natürlich nicht, dass die gesamte Mittelalter-Szene ins Mittelalter zurückkatapultiert wird.
Naja, also so wie du dich meistens der Mittelalter-Szene gegenüber äußerst,
Nee, also ganz im Ernst, also im Wacken bin ich auch gern mal auf dem Mittelaltermarkt unterwegs. Ich bin nur immer traurig, dass diese ganzen Leckereien, die es da zu essen gibt, meistens nicht vegan sind. Deshalb habe ich wahrscheinlich so ein bisschen so einen Brass auf die Leute, weißt du?
Das ist aber jetzt mittlerweile auch schon, hat sich stark verändert. Also ich hätte jetzt, wenn das Festival denn stattfinden sollte, habe ich auch einen veganen Stand auf dem Sternenklang.
Ja, aber nicht mit veganem Mutzbraten.
Veganer Mutzbraten, wie soll das auch gehen?
Geht alles.
Aber beim Mutzbraten, da ist es doch, also da ist ja schon die Konsistenz alleine gar nicht nachahmbar, vegan.
Also ich habe also fast schon alle Konsistenzen vegan nachgeahmt bekommen. Natürlich ist die Konsistenz von glibbriger Pampe vegan leichter nachzuahmen als von leckerem Fleisch, das ist klar. Aber da täuschst du dich ein bisschen. Also da täuschst du dich wirklich ein bisschen.
Naja, du hast doch zumindest vor der Krise hast du doch ein veganes Lokal in Erfurt, oder? Das habe ich doch richtig in Erinnerung.
Ja, das haben wir auch immer noch. Also Lieferservice gibt es da immer noch, ne? Alles gut. Kannst du gerne mal vorbeikommen? Das wird dich überzeugen. Ich lade dich gerne mal ein.
Ja, aber es ging doch jetzt um was ganz anderes. Es ging jetzt um deine dreiste Behauptung, dass du auch Mutzbraten vegan darstellen kannst. Ne? Und dann hätte ich jetzt gesagt, na, dann müssen wir das mal live vor Ort irgendwie ausprobieren, wie das funktioniert.
Okay, Challenge. Können wir mal schauen. Muss ich mich erstmal mit Mutzbraten richtig befassen.
Ja, wir sind irgendwie von dem Thema, das wir eigentlich haben wollen, abgekommen. Okay, wir hatten...
Irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich Hunger. Was für ein Thema wolltest du denn eigentlich ansprechen?
Na, weiß ich nicht. Wir hatten doch eigentlich irgendwie so schön mit deutscher Popmusik angefangen. Und da dachte ich, dass wir uns da vielleicht mal irgendwie einem positiven Beispiel da nähern wollen. Ich weiß nicht, kennst du dich mit deutscher Popmusik aus?
Also deutsche Popmusik würde ich nicht sagen, dass ich mich da besonders mit auskenne. Generell bin ich ein großer Fan von Popmusik. Ne? Da gibt es wirklich super Zeug, also bei dem man sich auch als Metal-Songwriter einiges abschauen kann. Also ich höre lieber harte Popmusik als poppige Metal-Musik, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich auch ein Herz für, sage ich mal, die Hits von Nightwish und Co. habe. Also sowas höre ich mir auch mal an und singe da unter der Dusche mit. Also jeder, der sich das jetzt vorstellen möchte, kann das gern tun. Ich würde dazu nicht raten. Aber auf jeden Fall. Aber ich bin eher, also ich finde Aha ist eine riesengroße Popband für mich, also die höre ich ständig.
Das kann ich so unterzeichnen, also das ist, sehe ich auch so.
Also auch in Take On Me ist einer der größten Moshparts der Rockgeschichte, auf jeden Fall. Und und auch so...
Aha, habe ich sogar schon mal live gesehen in Dresden.
Ah, okay, war gut, oder?
Also beim Elbhangfest.
Ja, also bei mir ist schon auch einige Zeit her, ich glaube, als die das erste Mal sich aufgelöst haben oder so, diese Abschiedstour, die habe ich mal gesehen. Aber ich mag auch gern poppige Sachen so aus den Subgenres, ne? Also wenn man jetzt so Grufti-mäßig nimmt, The Cure zum Beispiel ist eine Killer-Killer-Band. Da sind nicht nur die poppigen Songs gut, aber natürlich auch die Songs, die da im Mainstream angekommen sind, von denen Wahnsinn. Ne? Madonna, Michael Jackson, Thriller ist ja heute auch immer noch eine Referenzplatte in Studios, ne? Wenn es um Sounds geht und Boxen einpegeln und so weiter. Also Wahnsinn. Also da gibt es ganz viel zu entdecken und zu klauen. Muss man ehrlich sagen. Und da kann man sich ständig inspirieren lassen von solcher Popmusik. Und verglichen mit dem, finde ich, passiert irgendwie so epochemachenmäßig im deutschen Pop total wenig. Also wenn ich mir anschaue, was für Hits und Sounds auf manchen Taylor Swift-Platten drauf sind, ne? Da sind mega, mega fett und geil produzierte Songs. Und wenn ich mir dagegen manche Sachen anschaue, die da so im deutschen Pop unterwegs sind, also, boah, da ist Frau Humpe, die verehre ich da sehr, alles, was die produziert und schreibt. Da sind viele Sachen dabei, die gut sind, aber der Rest, wahrscheinlich ist es da die Lyrik, die so sehr klebt irgendwie, ne? Weil das immer...
Also prinzipiell irgendwie ist so der deutsche Unterhaltungsbereich darauf ausgelegt, Dinge zu kopieren oder schlecht nachzustellen oder irgendwie so auf den minimalen Aufwand und maximalen Verkaufseffekt irgendwie so auszulegen. So kommt mir das immer vor. Also wenn man jetzt so dieses Mysterium dieser Pop-Poeten, die jetzt vor 3, 4 Jahren so populär waren, beispielsweise bezieht, oder dann auf diese thematisierten Boygroups, sage ich jetzt mal, also zusammengecastete Geschichten wie Santiano oder so, die dann irgendwie so ein Thema haben, oder D'Artagnan oder jede Epoche oder jeder Bereich des Lebens wird einmal mit einer gewissen Castinggruppe besetzt und dann wird mal geguckt, wie es läuft, oder Una für alle, die so ein bisschen Fantasy angehaucht sind.
Er sagt mir gar nichts, was ist denn das für Zeug?
Una ist so esoterisch, ja, ist ESO World Musik Ethnopop.
Also so Heilung auf Pop, ja.
Ja, also ich denke, im Vorprogramm von Heilung oder umgedreht, ich weiß nicht, wer von beiden größer ist, würde das sicherlich sogar reinpassen. Ne? Und dann noch Mirkur als Main Act, was ich übrigens absolut großartig finde. Also die Volkesange, die höre ich jetzt jeden Tag, wenn ich in der Badewanne sitze. Super Badewannenmusik.
Weil für mich klingt solche Musik immer irgendwie dieses ganze Ethno-Gepoppe und das klingt für mich immer irgendwie so Mucke, die in Reformhäusern läuft, wo es nach ganz komischer Seife riecht und irgendwelchen Wurzelbürsten. Irgend sowas muss ich da immer denken. Da habe ich irgendwie so, das macht mir so ein ganz schlechtes Gefühl. Also, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also da höre ich mir lieber Vardruna an oder irgend sowas. Keine Ahnung. Aber
naja, gut, das ist ja aber auch World Music.
Ja, also
das ist ja alles, was irgendwie so einen Ethno-Hintergrund hat, und Vardruna ist ja ein Ethno.
Ja,
das ist ja sozusagen der Versuch, eine skandinavische Volksweise irgendwie Skaldengesang darzustellen irgendwie. Also das ist ja voll in diesem Stil drin. Ne?
Ich habe da gerade genug Ahnung, um eine Abneigung zu entwickeln. Aber okay. Also jetzt aber, um auf Deutschpop zurückzukommen, also mich reizt die Lyrik da meist, also das finde ich so zum Kotzen, ne? Rein Songwriter-mäßig oder Band-mäßig ist da ja gutes Zeug unterwegs, ne? Das sind ja super Musiker am Start, aber so diese Lyrik, das ist immer irgendwie das Gleiche, das ist irgendwie solche Mid-End-20er-Loser, die ihr letztes Geld für eine Hipster-Bestellung bei Zalando ausgegeben haben, jetzt in einer großen Stadt angekommen sind, die Freundin hat gerade Schluss gemacht und sie wissen nicht, was los ist, und denken, das, was sie gerade fühlen, sind die größten Gefühle und nicht das, weiß nicht, was jedes Arschloch irgendwie sowieso schon durchgemacht hat, aber früher einfach die Fresse gehalten hat darüber, weißt du? So, und
gab's früher nicht genau dieselben Texte und dieselben Themen? Sind das nicht Themen, die irgendwie jeder irgendwo abdeckt, weil jeder diese Probleme hat oder diese Gefühle?
Früher hat ein Lyriker versucht, die Liebe zu beschreiben. Heute beschreibt jeder von diesen Basecap-Arschlöchern seine eigene Liebe. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du? Heinrich Heine und Rainer Maria Rilke oder irgendwelche Leute, die haben sich auch im Selbstmitleid und im Elend und im Verliebtsein und im Glücklichsein gesuhlt, aber hatten nicht irgendwie den Anspruch, da ihre innersten eigenen Gefühle rüberzubringen, sondern haben irgendwie versucht, die Sache poetisch in der Gesamtheit zu durchdringen und da nicht jeden Befindlichkeitsfurz einen Song drüber zu machen. Also das ist an Banalität nicht zu überbieten. Echt. Wahrscheinlich haben damals Leute über Goethes Jungen Werther oder über Rilke genauso geredet wie ich heute über die ganzen Betroffenheitspop. Schlimm. Also ich finde das schlimm.
Also gerade was Rilke angeht, würde ich schon sagen, dass es bei jeder Befindlichkeit einen Text von ihm gab und dass es schon sehr persönlich ist, was er da ausdrückt, weil er ja im Endeffekt immer nur die eigene Innenbespiegelung da anbietet. Romantik.
Er trifft damit etwas, wo du da sitzt und sagst, boah, ja, und nicht, hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Weißt du, was ich meine? Das ist... das ist halt der große Unterschied, ob du deine eigene Empfindung auf ein allgemeingültiges Level heben kannst, dass es jeder versteht, oder ob deine eigene Empfindung eine eigene Empfindung bleibt und die dann mitteilungsbedürftig ist. Das meine ich.
Ich weiß nicht, man kann eine eigene Empfindung natürlich auch exemplarisch in Worte kleiden oder in Musik kleiden und das anbieten.
Und ganz genau, ja, das gelingt dir
also nicht. Das ist wieder was anderes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es prinzipiell nicht möglich ist. Ich denke nur, dass sie einfach nicht gut genug sind.
Alter, Julia Engelmann, da könnte ich, weiß ich nicht, von den ersten drei Bullthrower-Platten alle Waffen auf dem Cover einsammeln und dort einreiten, wenn ich sowas höre. Im Ernst jetzt. Also das ist... Boah.
Das ist das Problem. Das ist dieses Problem mit dem neuen Deutschpoeten Poetry Slam Szenen Ding, wo quasi jeder halbgeweigte Hobbystudent sich mal für eine halbe Stunde irgendwie Fame fühlen will und dementsprechend dann die Verbreitungsmöglichkeit des Internets auch noch nutzt, um seine selbsterdachten Kalendersprüche da in alle Winde zu streuen. Und Julia Engelmann ist der lebende Beweis dafür, dass man selbst ohne jegliche integrale Inhalte da extrem weit kommen kann. Also über Julia Engelmann habe ich vor Jahren schon ein Video gemacht. Ich habe dir einen offenen Brief geschickt, tatsächlich. auf meinem Zweitchannel
ist ein Video Brief zu finden.
Ja, das, also da habe ich mich auch schon abgearbeitet an diesem Thema.
Nee, also da sind geschriebene Worte viel zu viel wert für sowas, glaube ich. Also ganz ehrlich, das ist irgendwie, also sowas schreckt mich total ab. Und am allerschlimmsten ist dieser Zustand der Gesellschaft, dass das da auch genug Leute gibt, die denken, solche Worte treffen etwas in einem. Ne? Wie muss es in einem aussehen, damit so kleine Gefühle, so kleine Gedanken einen irgendwie berühren? Also da kriege ich Kopfschmerzen.
Vielleicht ist das von unserer Seite aus schon wieder ein arrogantes Moment, davon auszugehen, dass eben diese kleinen Gefühle und die Momente, die damit dargestellt werden, oder die Probleme, die damit dargestellt werden, dass die es nicht wert sind, sich mit denen zu beschäftigen, oder dass die nicht wertvoll genug sind, um die empfinden zu dürfen.
Nein,
oder,
du, ne? ich hab 5 oder 6 Jahre meines Lebens der Kunstfreiheit gewidmet, ne, indem ich ein Buch darüber geschrieben habe. Das darf jeder gern tun im Werkbereich. Mich regt dann, also Kunstfreiheit ist aufgeteilt in den Werkbereich, was darfst du machen, und Wirkbereich, wie darf die Kunst wirken. Aber in dem Wirkbereich regt es mich auf, dass es so populär wird. Was sagt das über die Gesellschaft aus, wenn da so eine Scheiße irgendwie den Nerv trifft? Wie banal ist das alles? Also das ist doch der totale Wahnsinn.
Also Goethe war seinerzeit auch nicht der meistverkaufte Autor. Ne? Das war auch nur so.
Ja, also mit seinem jungen Werther, da hat er schon ordentlich Kasse gemacht. Ne?
Unsere Deutschlehrerin hat uns damals genau diesen Fall dargelegt, also weil wir uns natürlich echauffiert, also ich habe mich darüber echauffiert, dass es im Endeffekt ja solche Kunstfertigkeit irgendwie nicht mehr gibt, oder wenn es die gibt, dass die da nicht gefragt wird. Und sie meinte, ich habe den Namen dieses Autoren tatsächlich vergessen, das später im Faktencheck. Und der hat wohl auch solche einfachen Bauerngeschichten veröffentlicht, also wirklich so mit banalen Gefühlen und banalen Erlebnissen, und hätte wohl deutlich mehr verkauft als Goethe zu der damaligen Zeit, aber hat halt in keinster Weise die Zeit überlebt. Und das ist vielleicht, also das ist prinzipiell die Hoffnung, die ich an Kunst habe, dass man vielleicht in dieser schnelllebigen, Gegenwart andere Dinge konsumiert als das, was am Ende übrig bleibt von dem. Was die Zeit so quasi bedeutet für die Nachgeborenen.
Ja, verstehe. Ja, das ist ja keine neue Erkenntnis, dass auch Heinz G. Konsalik mehr Bücher verkauft hat als Günter Grass, ne? Oder Thomas Mann. Absolut. Ne? Das ist schon klar. Aber gut, was die Zeiten überdauert, das wird dann keiner wissen. Ne? Also wenn du dir Johann Sebastian Bach anschaust, der hat ja von sich selber immer gesagt, der Ozean ist kein Springbrunnen, wenn er darauf angesprochen wurde, warum so viele in seiner Familie erfolgreicher sind als er selber. Und heute gilt er als größter Komponist aller Zeiten. Nach Xavier Naidoo. dann ist es schon, dann ist es schon schwierig. Aber ganz im Ernst, also da höre ich mir manchmal, da ist ja fast das Geschwurbel von Xavier Naidoo irgendwie eine Wohltat gegen dieses Befindlichkeitsgesäusel im Deutschpop. Ne? Muss man schon ehrlich sagen. Irgendwie, also schlimm. Schlimmste Sachen. Was hältst du von Xavier Naidoo in seiner Deutschland GmbH?
Also das ist tatsächlich gerade ein sehr brisantes Thema, sage ich mal, weil ich gerade vor wenigen Minuten ein Video drüber rausgebracht habe.
Nee, oder?
Doch. Und ich gucke gerade, ich habe gerade in dem Moment reingeguckt, wie es läuft, und ich kriege gerade massiv aufs Maul.
Echt?
Ja, ich kriege gerade massiv aufs Maul, weil ich gemeint habe, also der Titel ist Xavier Naidoo, die Maske ist gefallen. Darauf Bezug nehmt, dass er halt im Endeffekt jetzt, also dass man jetzt endlich auch die das in den letzten Jahren ignoriert haben, seit er sich in einem Interview bei Musikexpress 1999 selber Rassist genannt hat, die das in den letzten 20 Jahren nicht wahrhaben wollten, dass dieser Typ ein absolut krankes Weltbild hat. Vor allen Dingen ein sehr gefährliches Weltbild. Und darauf habe ich hingewiesen und das nochmal den Leuten deutlich aufgeführt, woran das liegt. Und ich werde hier gerade von der rechten Fraktion komplett zerfickt.
Geil, da ist es ja gut, dass es in Sachsen-Anhalt kaum Rechte gibt, naja. Im Reichsbürger. Da brauchst du ja keine Angst zu haben.
Ach, also ich sag mal, wir haben ja sowieso gerade den Katastrophenzustand in Halle, ne? Wenn da mal einer verschwindet, das ist ja normal in solchen Tagen.
Ja, na gut, kommt drauf an, wer verschwindet. Also ich denke, da hat schon ein total schräges Weltbild, aber es ist halt, er ist nur so ein Symptom. Ich glaube, so ein schräges Weltbild haben leider ganz viele Leute, nur der Typ ist halt Millionär und kann sich's leisten, die Fresse aufzumachen, ne? Sonst hätte der da auch nicht so viele Anhänger. Also wenn man mal so in die Schwurbelecken des Internets schaut, ne, bei Facebook und Co., wie oft da Xavier Naidoo so zitiert wird, weil der ja für solche Kreise immer noch irgendwie als Mainstream gilt und Laberababer und so einer, endlich sagt's mal, ein normaler Künstler ist, ne, wo er da schon völlig rausgerückt ist, sag ich mal, für Leute wie uns, die den jetzt als nicht mal als Mainstream wahrnehmen würden. Es ist schon eine echt komische Gestalt. Ne? Ist der jetzt eigentlich noch auf seinem Jesus- und Gottestrip,
ja,
oder
ja,
ist er mittlerweile
ja,
komplett?
Das ist alles auf jeden Fall auch Teil dieses Weltbildes, das er da aufgebaut hat.
Also das hat mich am allermeisten aufgeregt. Also ich habe es damals noch verstanden, dass er auf einmal, als er so viel Erfolg gehabt hat, zu Gott gefunden hat, weil anders als mit Gott würde ich mir das selber auch nicht erklären können, wie man mit so einem Geningel. Jetzt ernsthaft, für mich klingt der immer wie ein Lady Shave im Leerlauf, seine Stimme. Also
hast du dir das irgendwie mal überlegt? Also ist das eine Aussage, die du dir gemerkt hast von früher, die so gewachsen ist, oder was jetzt spontane Äußerung über den Lady Shaver?
Ich weiß nicht, langsam gewachsen, das klingt immer so nach Tumor, keine Ahnung, nee, habe ich jetzt nicht weiter drüber nachgedacht.
Das passt schon zu deinem Tumor-Humor, ja, das ist schon dein Stil.
Humor?
Tumor.
Was für ein Ding?
Tumor-Humor.
Nee, du, da habe ich überhaupt keinen, also da bin ich irgendwie total abergläubisch. Also da mache ich eigentlich keine Witze drüber. Also ich könnte nie wie dieser Eisregenvogel oder irgendwie sowas, so Krebs macht frei oder so ein Scheiß. Also da würde ich nie im Leben ankommen mit sowas.
Das war auch mal sehr populär.
Ja, aber schlimm. Also da Xavier Naidoo des thüringischen Metal für mich, ne? Nur etwas hübscher. Aber nochmal zurück, Xavier Naidoo. Also rein musikalisch, da hat er mich damals schon genervt. Ne? Und als es dann mit der Schwurbelei dann irgendwie losging und dann noch mit keine Ahnung, ne, das war ja wirklich von Deutschland GmbH bis man darf, also klar, darf auch Xavier Naidoo seine Meinung frei sagen, ist ja absolut richtig, aber zum Glück darf ich ja meine Meinung über ihn auch sagen. Ne?
Also ich sag mal, ich glaube, seine Ansichten, wenn man jetzt überlegt, dass schon 1999 das in diesem Interview so deutlich rausgekehrt wurde, auch die Aussage, dass er noch ehe er Ausländer oder Tiere oder so unterstützt, er immer Mannheim unterstützen würde, was ich halt auch schon sehr grenzwertig finde. Vielleicht nicht ganz also ich verstehe, was er damit aussagen wollte, aber was er vergessen hat, ist der andere Teil der Aussage, nämlich, ich kategorisiere Menschen und Tiere sind mir eigentlich auch egal. Also, schwierig.
Er sammelt da ganz große Pluspunkte bei mir.
Und das sind halt Aussagen, die hat er schon 1999 getätigt. Also es ist jetzt nichts Neues, dass er diese Gedanken hat. Aber damals hat er halt mit den Söhnen Mannheims also so banale Gefühle bestätigt. So, ne? Also das war ja das ist ja, da war das halt noch nicht tendenziös oder da wurden meines Wissens noch keine gefährlichen Gedanken über die Besetztheit Deutschlands oder den Umstand, dass man gerne doch Ausländer irgendwie, naja, sich selbst verteidigen sollte gegen diese Ausländer wie in diesem Video anklang, das er da letztens geleakt hat, für das er dann bei DSDS rausgeflogen ist.
Zu Recht rausgeflogen ist, ne? Also ich denke, eine coole Socke wie Pietro Lombardi hat es auch nicht verdient, mit so einem wie Xavier Naidoo da rumzusitzen.
Na, beziehungsweise auf eine Ebene da irgendwie gestellt zu werden.
Ja, klar, aber gut, was heißt da rausgeflogen? Das ist natürlich auch immer, das ist dann natürlich schon grenzwertig und haut dann aber auch immer Wasser auf Mühlen von Leuten, die dann sowas wirklich gleich als Zensur und so bezeichnen, obwohl da einfach nur eine Produktionsfirma ihr Hausrecht ausübt. Ne? Es ist ja ein Privatsender, eine private Produktionsfirma. Das hat ja nichts mit staatlicher Zensur zu tun, wenn man das jetzt mal irgendwie rein rechtlich aufdröselt. Klar, aber
und das ist auch
jemand aus dem öffentlichen Fernsehen, nicht aus dem öffentlich-rechtlichen, aus dem öffentlichen Fernsehen zu entfernen, weil er etwas geäußert hat, ist schon Ultima Ratio. Ne? Also das ist schon, und das ist manchmal auch mit Leuten passiert, die ich auch zum Kotzen finde, wo da meistens vielleicht Verträge nicht verlängert wurden oder so, aber wo man denkt, boah, hätte das unbedingt sein müssen, da war jetzt noch nicht so blöd, dass man die Meinung nicht hätte aushalten können. Ne? Bei Xavier Naidoo ist die Grenze überschritten gewesen, für mich klar, aber also in der Vergangenheit gab es das schon. Also das wird immer, finde ich, so dieses, ist ja fast so eine Art von Berufsverbot, da reagiere ich immer ganz ganz empfindlich, ne? Weil sowas wurde früher mit Leuten wie Wolf Biermann und Stefan Heim und was weiß ich, irgendwelche Künstler auch gemacht, wenn sie unangenehme Sachen gesagt haben.
Ja, aber das ist ja nicht staatlich sanktioniert, das ist ja...
Nein, absolut, das wollte ich ja auch darstellen, dass das nicht staatlich keine staatliche Maßnahme ist. Privater Sender, private Produktionsfirma ist nur so eine Art Hausrecht, ne? Oder Vertragsfreiheit, mit wem arbeite ich, mit wem ich will, da hat in seinen Verträgen bestimmt auch Klauseln drin, dass er sich nicht irgendwie schädlich verhalten darf dem Projekt gegenüber, ne? Und wenn der Fall dann eintritt, dann kann man den Vertrag dann wahrscheinlich kündigen. Aber es wird von den Schwurbelkreisen, in denen Xavier Naidoo verkehrt oder in denen er gern genau verkehren möchte, das natürlich so dargestellt, als wäre es staatlich.
Das ist das Narrativ. Ja. Und deswegen, es ist nicht bekannt, aus welcher Ecke dieser Leak des Videos kam. Und er hat jetzt in diesem Interview mit, keine Ahnung, wie diese Internetquelle da heißt, hat er jetzt quasi mehr oder weniger zugegeben, das ist auch in Teil meines Videos im Endeffekt, dass er die Reichweite von RTL ausgenutzt hat, um sein kommendes patriotisches Album zu pushen, sozusagen. Und ich gehe davon aus, dass das, was da gelaufen ist, also geplant so abgelaufen ist, dass der Leak dann stattgefunden hat.
Das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich gut sein. Woanders punktet der dann natürlich auch nicht mehr, aber wie patriotisch, in welchem Sinne? Mannheim gegenüber, lokalpatriotisch? Nee,
also dieser Ausschnitt da, der besonders bekannt geworden ist, da gab es ja mehrere Videos, die in dieser in so einer Telegram-Gruppe hochgeladen worden sind. Und das eine Video, wo er halt 3 Wochen nach Hanau, mehr oder weniger, um das jetzt mal zeitlich einzuschätzen, darüber spricht, dass ja jeden Tag Deutsche durch Ausländer sterben und dass man das beenden muss und so weiter und so fort. Das ist ein Song von seinem neuen Album. Das ist nicht einfach irgendein Leak, den er...
Ja, aber ey, ne? Aber ey, jetzt mal ganz im Ernst. Da draußen sind irgendwelche Reichsbürger-Heinis, rechte Esoterik-Schwurbler, vielleicht knallharte Nazis und Faschisten. Und die hören jetzt Xavier Naidoo. Da haben die doch eigentlich gekriegt, was sie verdienen. Ist da irgendwo in der ganzen Sache irgendein Problem?
Also quasi von der Perspektive betrachtet, finde ich es eigentlich schon wieder recht fair, ja.
Fairer Deal oder Haken dran, brauchen wir nicht weiter drüber reden.
Ja, Hakenkreuz dran.
Also unser Kreuz braucht keine Haken. Nee, aber jetzt mal, nee, im Ernst jetzt, also wenn die... Ich stell mir das so vor, weißt du, die hören Xavier Naidoo, obwohl sie es eigentlich scheiße finden, aber es ist halt, ne?
Na, es geht doch nur um die Message dahinter, die Emotion.
Genau, er sagt, er singt halt die Wahrheit, ja, na klar, aber wie gesagt, also da soll lieber die rechten Schwurbler nerven als die guten Hausfrauen. Insofern finde ich, ist das jetzt eigentlich alles im Lot und da wo es hingehört. Na,
die guten Hausfrauen, gut. die hören ja Mark Forster.
Ja, also Mark Forster ist noch ganz weit in Richtung des erträglichen Endes der Deutschpop-Seuche. Also meiner Meinung nach. Allerdings finde ich den Typen um Längen cooler als seine Musik, muss ich auch ehrlich sagen. Also das ist sowas, finde ich die Musik irgendwie zum Kotzen. Und wenn man so ein Interview mit ihm sieht irgendwie, wehre ich mich immer so innerlich dagegen, aber der ist mir eigentlich ganz sympathisch. Also da war irgendwie mal, glaube ich, bei einer DFB-Pokalauslosung oder irgendwie sowas, war da mal bei der Sportschau. Da war der mir total sympathisch. Also das habe ich manchmal solche Momente. Kennst du das nicht auch, dass du jemanden eigentlich scheiße findest? Willst, aber da ist eigentlich doch ganz cool, kommt darüber.
Ja, klar. Aber die Frage ist halt, inwieweit man...
Also jetzt nicht so wie, wenn ich dich treffe, dich will ich eigentlich gut finden, aber...
Es geht halt nicht, nee, das ist klar.
Es geht halt nicht umgedreht, aber ja, aber so ehrlich muss man dann auch zu sich selber sein, ne? Aber so rein musikalisch gibt mir das natürlich auch nicht viel, aber da sind Sachen dabei, die sind handwerklich und lyrisch wirklich noch gut gemacht.
Also ne, wenn man lyrisch jetzt muss ich sagen, ist Mark Forster jetzt kein Gewinn. Also da muss ich dir jetzt mal widersprechen.
Nein, ich will damit nicht sagen, wie gut Mark Forster ist, aber verglichen mit dem Rest der Konkurrenz. Ne? Von unserem Thüringer Teilnehmer in dem Rennen, Clouseau.
Dann lieber Mark Forster.
Echt? Ja. Also ich finde Clouseau, auf seine Weise ist er immer ein bisschen origineller als die ganze andere Suppe.
Aber das muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn aber noch weichgespülter als das. Also er ist halt irgendwie noch ein bisschen mehr quasi girly, Teenager-Alter. Dings. Also
ich finde das auch authentischer.
Das muss man aber dazu sagen, ich bin halt null seine Zielgruppe. Also so komplett daran vorbei, mehr geht gar nicht eigentlich. Na, von daher darf ich das ja eigentlich auch gar nicht so negativ hier bewerten. Mhm. Na, und von daher dürfte ich auch Xavier Naidoo nicht so negativ bewerten, weil ich bin ja kein Reichsbürger. Und daher kann ich das... Ich bin ja auch nicht seine Zielgruppe, ne?
Ja, ja.
Ich verliere jetzt jedenfalls pro Minute ein Abonnement. Das sehe ich jetzt hier gerade so schön.
Ah, okay, na gut, da bist du quasi in 3 Stunden auf null oder was?
Naja, also ich brauche schon 172.380 Minuten, ne? Das
okay, naja, klar, gut, aber ist irgendwie Xavier Naidoo, nee, also den zähle ich da gar nicht mehr rein in dieses, weil er ja eben auch ganz bewusst politisch sein will, ne? Das will ja eben gerade diese ganze Deutsch-Pop-Mischpoke nicht sein. Ne? Deswegen ist er ganz weit draußen. Und wie gesagt, die Leute, die ihn gut finden, hören ihn jetzt. Das haben sie verdient. Das hat Xavier Naidoo verdient. Alles schön. Also ist für mich so die Bottomline der Überlegung.
Ist das jetzt ein versöhnliches Schlusswort für heute?
Das muss nicht mein versöhnliches Schlusswort sein. Nur das Schlusswort zu Xavier Naidoo. Hört das überhaupt irgendjemand zu? Wir heißen hier irgendwas mit Kruppstahl und haben die ganze Zeit über irgendwelchen Popkack gelabert.
Ich möchte nichts sagen, aber tatsächlich ist dieses Video in der ersten Stunde schon über 1000 Mal mehr aufgerufen worden als das Video mit Pietro Lombardi. Nee, 2300 Mal mehr als das Video mit euch und Pietro Lombardi. In einer Stunde. Ja. Also Xavier Naidoo ist scheinbar relevanter als Heaven Shall Burn. Ne? Das muss man
ja,
jetzt
ja... Das kann schon sein. Da siehst du mal, wie sehr Deutschland am Boden ist.
Diese sympathische Bescheidenheit, die du in dieser wunderschönen Folge über deutsche Popmusik an den Tag legst. Herrlich. Na, aber, ja, aber nee, wenn aber man die also, Nummer 1 mal geworden ist, dann kann man sich das, glaube ich, auch erlauben. Ne?
Nee, also wie gesagt, unsere kleine Kackkapelle richtet da natürlich nichts aus. Das ist schon klar, Nummer 1 hin, Nummer 1 her. Aber wenn du solche Kreise wie Xavier Naidoo bedienen musst, glaubst du, dass der das wirklich glaubt, was der da erzählt? Oder ist das nur eine Promomasche? Oder hat er wirklich so einen Pfiff?
Also, der spricht vor Reichsbürgerveranstaltungen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich vor 100 Reichsbürger stellt und seine Ideen kundtut und darüber spricht, dass Deutschland eine GmbH ist, wenn man es nicht wirklich glaubt. Weil das ist PR-mäßig halt auch. Also, natürlich kann es sein, dass er ist jetzt ja kein Multi-Platin-Selling-Artist mehr seit 10, 15 Jahren oder so geschätzt. Vielleicht ist das natürlich jetzt auch eine Art und Weise, sich an neues Klientel zu wenden und neue Leute da irgendwie zu generieren, die seine Alben kaufen. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, eine grundlegende Einstellung muss es da geben. Ansonsten kommst du ja nicht dazu, sowas öffentlich immer und immer wieder kundzutun.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber also ich meine, irgendwie ist ihm das nicht bewusst, dass das gerade dadurch, dass er ja auch ne, so weitläufig zu den People of Color gezählt werden kann, dass das gerade deshalb in irgendwelchen Kreisen immer besonders geteilt wird, dass gerade Leute, die noch solche Worte benutzen, sagen, ja, guck mal, der denkt das auch, weißt du? Das würde mich doch an seiner Stelle aufregen.
Ganz im Gegenteil. Das ist seine Waffe. Das ist eine Waffe, denn wenn ich jetzt in meine Kommentare reingucke, da steht dann da, ich sollte mich schämen für so ein Video, weil er ja schließlich auch südafrikanische und indische Wurzeln hat und so. Also wie kann ich ihm unterstellen, irgendwelche derartigen Ideen zu haben? Ne? Mhm. Also ich meine, er äußert die selbst direkt in die Kamera. Er äußert die. Und nur deswegen, weil er eben... Ja. nicht weiß, blond und blauäugig ist.
Ja, ja, natürlich eben. Genau diesen Mechanismus meine ich ja. Also als ob man nur, weil man südafrikanische und indische Wurzeln hat, irgendwie eine genetische Disposition im Sinne einer Resistenz gegen Irrsinnigen verschwurbelt sein. Also wie gesagt, ich halte es da immer mit Pete Steele, Shit comes in all colors. Und ob jemand ein Spinner ist oder nicht, hat ja nichts mit der Hautfarbe zu tun, ne?
Ja, genau. Also Spinner gibt's in allen Ländern, auf allen Kontinenten. Und die haben teilweise die gleichen Ansichten, nur dass die sich dann eben auf eine bestimmte andere
Weise beziehen. Mechanismen sind oft die gleichen dahinter, das stimmt. Ja, na gut, dann würde ich dich mal wieder entlassen. Verbring den Abend vor den Kommentaren zu deinem Video und hab viel Spaß. Wir quatschen dann nächste Woche weiter, also wahrscheinlich in der gleichen Form, denke ich mal. Ne? Die Quarantäne wird bis dahin nicht aufgehoben sein.
Nee, ich hoffe auch mal, dass das technisch jetzt unseren Zuhörern so auch zusagt und sie jetzt nicht sagen, okay, boah, also ohne Großmembran-Mikro auf jeder Seite habe ich da jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr zuzuhören. Oder boah, wenn die ständig Leute aus dem Pop-Bereich runtermachen, habe ich da auch keinen Bock mehr zuzuhören. Oder boah, ich will lieber Mountain Blade zocken und mich mit der Scheiße gar nicht auseinandersetzen, dann akzeptiere ich das auch. Das ist jetzt mein Plan für heute Abend. Was machst du noch so?
Was ich heute Abend mache, ich werde verzweifelt versuchen, meinen Sohn ins Bett zu bringen, da er wieder keinen Bock hat. Aber wenn ich den Kraken dann in Schlaf gesungen habe, dann mache ich noch ein, zwei Interviews für die neue Platte. Ja.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Kampf mit dem Sohnemann. Und wir hören uns dann nächste Woche zum Thema, was auch immer da gerade unsere Gemüter anstachelt.
Alles klar.
Bis dann, tschüss.
Was auch immer da kursiert. Alles klar, hau rein, mach's gut, tschüss.